herzlich willkommen im Kepler-Salon zu einem weiteren spannenden Thema. Musik erfinden, wie geht das? Mein Name ist Elfi Schulz, ich bin heute die Gastgeberin. Unser Gast ist heute Gunter Waldeck. Herzlich willkommen. Gunter Waldeck ist geboren in Linz 1953. Er hat in seiner Kindheit schon eine gute Ausbildung an der Bruckner Konservatorium erhalten, Klavier, Orgel und Musikerziehung. Er hat dann in Salzburg Musikpädagogik studiert, Romanistik, Dirigieren und Komposition. Er ist seit 1982 unterrichtet er eben an der Bruckner, am Bruckner Konservatorium, später in Bruckner Privatuniversität. 2004 habilitierte er. Neben seiner Lehrtätigkeit komponierte er und dirigierte er zahlreiche Kompositionen für das Mozarteum Orchester Salzburg, für das Bruckner Orchester Linz, für das Landestheater Linz, für Musica Sacra und Wien Modern. Er ist Träger zahlreicher Preise und Auszeichnungen und er hat sehr, sehr viele Kompositionen verfasst. Ich habe heute im Internet nochmal recherchiert. Es ist unglaublich, wie er das neben seinem beruflichen Engagement auf der Bruckner Universität noch Zeit dafür findet, aber das werden wir dann alles genauer erfahren.
Wenn man weiß, wie es geht.
Genau. Ja, Herr Gunter Waldeck wird uns einen Einblick geben aus rein persönlicher Sicht, wie ein Komponist heute arbeitet und wie er lebt. Dazu wird es einige akustische Beispiele geben, die werden von zwei Studenten von der Anton Bruckner Privatuniversität geboten. Wir werden über Kompositionstechniken etwas hören. Ja, ich denke, es wird eine spannende Erkundungstour durch Herz und Hirn eines Komponisten.
Und ich denke, einen Vortrag über Musik sollte man mal mit Musik beginnen. Und wir werden also zwei Beispiele am Anfang und am Schluss meines Vortrags live machen und dann ein paar Beispiele werde ich ganz kurz von der CD anspielen. Anfangen möchte ich mit zwei Sätzen aus der Missa de Angelis. Das ist eigentlich eine gregorianische Messe, lateinische Messe, die Basis war für ein Violinsolostück. Kyrie und Gloria, das sind die gregorianischen Elemente drinnen, mitverwendet. Das Ganze ist natürlich in ein zeitgemäßes, zeitgenössisches Gewand gekleidet. Sie müssten sich jetzt vorstellen, die Akustik einer Kirche. Es klingt hier sehr schön, wir haben es zuerst probiert, aber es ist natürlich doch ein bisschen anders. Und Ilja Hulitschuk wird uns diese zwei Sätze vorspielen. Bitte.
Thank you.
Erkundungstour durch Herz und Hirn eines Komponisten. Dieser Untertitel zeigt schon, dass es eine emotionale und eine rationale Komponente gibt beim Schaffensprozess. Die sollten aus meiner Sicht nicht gegeneinander gestellt werden, sondern nebeneinander stehen. Die Reihenfolge meines Untertitels ist nicht zufällig. Ich persönlich stelle für meine Stücke doch eher Herz über Hirn, aber beides ist sicherlich notwendig und jeder Komponist, denke ich, hat eine andere Relation dazu. Ganz ähnliche Phänomene gibt es in anderen Künsten. Ich habe ein Zitat von Karl Kraus gefunden, was sich auf die Literatur bezieht, aber eigentlich passt es genauso auf die Musik. Er schreibt, es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Solche, die es sind, ein bisschen polemisch halt, und solche, die es nicht sind. Bei den ersteren gehören Inhalt und Form zusammen wie Seele und Leib, bei den zweiten wie Leib und Kleid. Das ist irgendwie so Seele und also Emotion und Ratio. Es ist schon angekündigt worden, ich kann natürlich jetzt für mich persönlich sprechen, weil ich kenne mich halt so gut, dass ich weiß, was ich gemacht habe, meistens zumindest. Bei anderen Komponisten weiß man das nicht so ganz genau. Da ist man ein bisschen auf Mutmaßungen angewiesen. Also das ist der Grund, warum ich meine persönliche Schaffensweise auch gerne darstellen möchte. Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich durch viele Jahre als Kompositionslehrer auch mit vielen Studenten zu tun hatte und natürlich auch andere Denkweisen kennengelernt habe. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten. Jeder macht es anders. Es gibt den Pluralismus in der Musik nicht nur im Stil, sondern natürlich auch in dem Schaffensprozess. Und das ist einfach ganz wichtig, das zu akzeptieren. Ich versuche, mich von ästhetischen und stilistischen Bewertungen möglichst fernzuhalten. Das heißt, es geht mir nicht darum, was ist jetzt gut und was ist weniger gut oder dieser Stil ist toll und dieser ist weniger toll, sondern es geht mir einfach um eine allgemeine Aussage. Das jetzt einmal vorweg vielleicht. Was ich auf jeden Fall für wichtig halte, ist, dass man wegkommt von dem Klischee-Denken, der Komponist oder der Künstler schreibt etwas, weil er jetzt plötzlich von der Muse geküsst wurde. Das kann schon passieren. Aber es hat viel mit Kreativität zu tun, aber im Allgemeinen ist sehr viel Detailarbeit dahinter. Irgendwo muss natürlich der Anstoß herkommen. Sie kennen das Sprichwort, Genie ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Ob die Relation so stimmt, weiß ich nicht bei jedem, aber so weit weg ist es nicht. Warum ist das so? Die Musik ist gegenüber früheren Zeiten, da denke ich jetzt 150, 200 Jahre zurück, um vieles komplexer geworden. Die Partituren sind um vieles komplexer. Spätestens mit dem Tristan hat sozusagen diese Wende begonnen. Und Wagner war einer, der jahrelang an seinen Opern geschrieben hat, während 50 Jahre vorher Donizetti und Rossini vielleicht 2 Wochen gebraucht haben für eine Oper. Also das macht schon deutlich, was da alles passiert ist. Dazu kommt, dass es früher viele fixierte Verhaltensregeln gegeben hat, Satzlehre, was man heute noch lernt. Das ist alles aufgeweicht und aufgebrochen worden. Es ist viel individueller geworden. Jedes Werk generiert eigentlich seine eigenen Regeln. Der Prozess des Schaffens ist dadurch viel komplexer und viel individueller geworden. Das macht es nicht immer leichter. Das romantische Bild des Künstlers ist weitgehend nicht mehr zutreffend. Diese Viel- und Schnellschreiber, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, denn dazu zähle ich auch Leute wie Telemann und Bach, die gibt es heute eigentlich nicht mehr. Wenn man bedenkt, es hat mal jemanden gegeben, der nachgedacht hat darüber, wie viel Zeit man brauchen würde, um die Werke von Telemann nur abzuschreiben. Da ist noch gar nicht an Erfinden gedacht und hat festgestellt, er schafft das in einem Leben gar nicht. Also da ist einfach der Schreibprozess schon so intensiv gewesen. Das ist heute eigentlich fast undenkbar. Was es ein bisschen erklärt, ist, dass früher die solide Beherrschung des Handwerks sozusagen Garant für eine brauchbare Qualität des Stückes war. Dieses Handwerk ist eben durch die Verlagerung der Werte nicht mehr so wichtig geworden. Und es gab ja früher auch diesen Begriff der Gebrauchsmusik, der nicht unbedingt negativ gemeint war. Heute ist das ein bisschen in Verruf gekommen. Gebrauchsmusik sind heute vielleicht eher die Genres Werbejingles, Filmmusik vielleicht. Im weiteren Sinn kann man dann Dinge dazuzählen wie Kirchenmusik, also wirklich Stücke, die für einen bestimmten Anlass geschrieben sind und nicht so sehr vom künstlerischen Aspekt angedacht sind. Als Ersatz für diese, sage ich mal, tradierten Satzlehre-Bereiche sind diese Kompositionstechniken aufgekommen, von denen wir heute gerne sprechen. Die haben mit diesem ästhetischen Bruch zu tun. Das, was früher Regelwerk war, wird plötzlich aus ästhetischem Aspekt nicht mehr sinnvoll. Es gibt viele Versuche, solche neue Systeme zu erstellen, wie sich Töne sinnvoll entweder aufeinander beziehen können oder auf eine vorgegebene Struktur beziehen können. Diese Kompositionstechniken, ich kann das natürlich nur anreißen, sind entweder strukturell organisiert, konstruktiv also, wie eine Zwölftontechnik oder serielle Musik, oder sie sind eher ästhetisch ausgerichtet, wie etwa Minimalismus, also diese ständigen Repetitionen von gleichen Elementen. Was das Problem ausmacht, ist, keine dieser Techniken ist jemals verbindlich geworden. Es gibt also keinen Kanon, was man darf und was man nicht darf. Der Komponist von heute bedient sich wie im Supermarkt aus den Regalen von dem, was es gibt, und ist sich selber und seinem Publikum dafür verantwortlich. Das ist die Situation, die anders ist als vielleicht noch vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Ein paar Schlagworte dazu noch, was sich noch alles geändert hat, das damit in engen Konnex steht. Es gibt seit vielleicht 15, 20 Jahren Notenschreibprogramme am Computer, die natürlich die Arbeitsweisen ganz massiv beeinflussen. Der Musikmarkt ist durch Medien wie das Internet viel offener geworden, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Musik in der Gesellschaft ist präsent überall. Sie können in keinen Supermarkt gehen, in kein Kaffeehaus, ohne Musik zu hören. Sie ist ein Wirtschaftsfaktor wie nie zuvor. Die zeitgenössische Musik, wie wir sie so nennen, neue Musik, wird gefördert und subventioniert, ist aber ein Minderheitenprogramm geworden oder schon lange gewesen. Eine gute Demonstration davon ist, wenn Sie sich mal die Sendezeiten im ORF anschauen, zum Beispiel, wann neue Musik gesendet wird, dann wissen Sie, welche Minderheiten um diese Zeit noch Radio hören. Es gibt einen markanten Bruch zwischen E- und U-Musik, auch noch nicht so lange. Und eine ganz paradoxe Geschichte ist eigentlich, dass wir mit dem Begriff neue Musik auch Musik bedenken, die schon an die 100 Jahre alt ist. Wenn Sie sich vorstellen, wenn man das auf die Technik übertragen würde und Sie würden sich ein neues Auto kaufen, was Baujahr 1920 ist, dann weiß ich nicht, ob das wirklich zeitgemäß wäre. Hier ist es halt so. Eine andere Frage, kann man komponieren lernen? Meine Antwort darauf ist ja und nein, denn es ist ein sehr individueller Schaffensprozess. Ich würde die Frage gerne ein bisschen anders formulieren. Zum Beispiel, muss man komponieren lernen? Da tue ich mir leichter mit der Antwort, denn ich sage, nein, man muss es nicht, wenn man zum Beispiel als Musiker gewohnt ist, mit Klängen sensibel umzugehen und viel Erfahrung hat, wie man Spannungen aufbaut und so weiter. Es gibt aber Dinge, die man trotzdem lernen könnte, sollte, sei es durch eigenen Learning by Doing oder wie auch immer. Bessere Fragestellung diesbezüglich, was kann man am Komponieren lernen? Da gibt es einmal den Bereich des Handwerks. Das sind zwar nicht mehr die Satzregeln von früher. Und das kann in so ganz elementaren Bereichen schon anfangen, wie dass wir zum Beispiel, was uns gar nicht so bewusst ist, glaube ich, Aufschreiben von Musik nicht mehr zu unseren Kulturtechniken zählen. Im Vergleich zu anderen Kunstsparten, jetzt mal etwas übertrieben gesagt, in der Grafik ist das nicht so. Jeder kann sich eine Skizze von seiner Wohnzimmereinrichtung machen. Jeder kann den Hergang eines Verkehrsunfalls skizzieren. Das Auto kam von links mit Pfeil und so. Aber die wenigsten können eine Melodie, die man ihnen vorpfeift oder die sie gehört haben, aufschreiben. Eigentlich schade. Dazu kommt natürlich, man muss die Instrumente kennen. Man muss sie nicht können, aber man muss sie kennen. Man sollte die Traditionen und Entwicklungen kennen, wenn man anfängt, Musik zu schreiben. Man soll wissen, wo man sich positioniert im musikalischen Umfeld. Was kann man noch lernen? Ganz wichtig in der neuen Musik ist, Arbeitstechniken zu lernen. Es ist ein ganz langer Weg, das wird uns heute noch ein bisschen beschäftigen, vom ersten Einfall zum fertigen Stück. Ich kann es wieder nur von mir persönlich sagen. Ich habe meistens sehr lange Vorlaufphasen, oft ein Jahr oder so, in denen sich die Idee, wie ein Werk werden kann, entwickelt und auch festigt. Oft noch ohne, dass es Töne dazu gibt. Da entsteht einmal das Konzept und die Orientierung des Werkes. Was bei mir und bei den meisten anderen Komponisten jedenfalls nicht ist, was man sich auch oft vorstellt, mir fällt plötzlich eine Melodie ein, Kuss der Muse, und dann überlege ich mir, mache ich jetzt eine Oper draus oder ein Violinstück. Das ist es nicht.
Das ist es nicht.
Es ist auch nicht so, dass ich mich ans Klavier setze und ein bisschen herumprobiere und das war's dann. Dann kommt die ideale Erleuchtung. Das ist es auch ganz selten, vielleicht ein Detail, das man mal so probiert. Also meistens ist das ein ganz anderer Prozess. Bei mir passiert der sehr oft in Verbindung, die kann ganz locker sein, diese Verbindung, mit anderen Kunstsparten. naheliegendes Literatur, da gibt es Lyrik mit Texten, da gibt es Theater, naheliegendes Tanz, öfter auch Bilder. Und nicht nur dann passiert das, wenn man das im Stück anmerkt, sondern oft ist es nur sozusagen die Ideengebung eines Stückes, dass man über Assoziationen ich mir vorstelle, wie der Ablauf eines Stückes zum Beispiel grafisch ausschauen könnte. Eine Ablaufskizze, ob die Proportionen stimmen. Da muss ich, wie gesagt, noch gar nicht Musik haben. Ich verwende diese Assoziationshilfen auch ganz gerne beim Unterrichten, bei den Kompositionsstudenten, weil sie einem bewusst machen, was in der Musik vielleicht nicht ganz so selbstverständlich ist. Ein Beispiel, wie das gehen kann. Sie kennen wahrscheinlich diese Grafik von Escher. Zum Thema Übergang. Wenn Sie die anschauen, oben gibt es Vögel, unten gibt es Fische. Und in jeder Zeile wird, wenn man auf den ersten Blick hinschaut, aus dem Vogel mehr Fisch. Eigentlich stimmt es nicht, sondern die Zwischenräume werden zu Fischen und die Vögel werden zu Zwischenräumen. Mhm. Und das lässt sich eigentlich in der Musik ganz ähnlich umsetzen, indem man mit ganz kleinen Mutationen anfängt, einen musikalischen Bereich so zu verändern, dass er in einen anderen übergeht. Und man merkt eigentlich diesen Übergang vielleicht gar nicht, wenn es ganz fein gearbeitet ist. Das ist keine neue Technik. Ein ganz großer Meister da war der Alban Berg, der von seinem Schüler Theodor Adorno als Meister des kleinsten Übergangs bezeichnet wurde. Und wer Lust hat, sich einmal das Berg-Violinkonzert genauer anzuschauen, da findet man also wunderbare Beispiele, wie sich über viele, viele Takte und Seiten solche Übergangsprozesse drüber ziehen. Also so ähnliche Modelle lassen sich einfach auf andere Künste übertragen. Ich war jetzt ganz kurz beim Kompositionsstudium, also das ist eine mögliche Hilfestellung. Vielleicht eine Frage, die sich mancher stellt, wie schaut ein Kompositionsstudium üblicherweise aus? Ich sage jetzt nicht, welche Fächer man machen muss und welche Prüfungen. Da gibt es Leute, die kennen sich da gut aus von der Seite der Studenten. Sondern welche Bereiche gibt es da? Also für mich der Hauptbereich, das ist mein Bereich, ist eine möglichst individuelle Hilfestellung zu geben beim Finden eines eigenen Weges. Ich möchte nicht lauter kleine Waldex produzieren, sondern ich möchte, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Das passiert durch Hinterfragen, indem ich sozusagen ein fiktives Publikum spiele, das sagt, ja, wie stellst du das vor, was soll das sein? Das klingt nicht so, wie ich mir es vielleicht vorstellen kann. Natürlich gibt es Informationen über das Umfeld. Was machen die anderen Komponisten? Was passiert so rundherum? Es gibt einen großen Bereich Fertigkeiten und Handwerk im weitesten Sinn und schließlich Arbeitstechniken, wo auch der Computer dazugehört. Ganz interessant, um nochmal diese Parallele zur Literatur aufzuzeigen. In der Literatur gibt es eigentlich kaum Ausbildungsmöglichkeiten für Schriftsteller. Es gibt so im elementaren Bereich Schreibwerkstatt-Seminare und es gibt natürlich ein Germanistikstudium, aber nicht jeder, der Germanistik studiert, wird auch Schriftsteller. Also dieser kreative Bereich ist dort eher sozusagen der Eigeninitiative überlassen. Vielleicht kein Zufall aus diesem Grund. Mir ist das immer aufgefallen, dass es relativ viele Autoren gibt, die Komposition studiert haben oder zumindest sich musikalisch recht intensiv betätigt haben. Robert Schneider, Alessandro Baricco zum Beispiel oder auch Elfriede Jelinek, Thomas Bernhardt gehören da dazu. Also diese Verbindungen gibt es relativ stark, aus meinem Blickwinkel zumindest, zwischen Text und Musik. Also eine gewisse Parallelität, Übertragbarkeit von Parametern, Übertragbarkeit von Strukturen. Ich möchte aber gerne noch auf ein paar Unterschiede eingehen, weil ich glaube, dass man mit Literatur im Allgemeinen vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann, weil sie konkreter ist. Und wenn ich jetzt Ihnen zeige, wo jetzt die Unterschiede liegen in dieser Behandlung, vielleicht helfe ich Ihnen dann auch manche Dinge aus der Musik nochmal zu erkennen. Also exemplarisch ein paar solche Unterschiede. Am Beispiel einer Textvertonung von mir. Ein Stück aus dem Jahr 96 nach Texten von Christine Buster. Da habe ich die relativ traditionelle Technik angewendet, Texte zu vertonen, im Text nach Schlüsselwörtern oder Kernwörtern zu suchen, diese stimmungsmäßig auszudeuten, zuzuordnen und dann zu vertonen. In dem Fall ist es so, Herr, ich kann nicht mehr beten. Die Anfangszeile ist ein Ausruf der Verzweiflung. Ich bin müde, da ist müde, klar, das Schlüsselwort. Und dann gibt es da in der fünften Zeile das Wort, das Schöne ist schön und das Schreckliche schrecklich. Manches wird sehr deutlich, manches wird nur ganz leicht angedeutet. Das heißt, ich suche mir die Aussagen heraus. Ich kann nicht jedes Wort vertonen, also vertonen schon, aber ich kann nicht jedes Wort ausdeuten. Aber ich suche mir die Kernaussagen heraus. Ich spiele Ihnen ein Stückchen daraus an. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Das ist eine ganz traditionelle Technik, mit Texten umzugehen. Das finden Sie in jedem Schubert-Lied, das finden Sie in jeder Oper. Das Problem bei den Opern ist oft, dass die Übersetzungen zum Beispiel dann nicht wortgetreu sind. Der Komponist sucht sich ja genau den Punkt, wo das Wort Blitz zum Beispiel vorkommt. Und wenn jetzt das im Italienischen gut funktioniert und das Versmaß und die Syntax der deutschen Sprache oder wohin Sie es immer übersetzen, das nicht zulässt, dass das genau an der Stelle ist, dann hören Sie den Blitz zu einem ganz anderen Zeitpunkt, als das Wort kommt. Und dann ist die Übersetzung auch nicht so toll. Also das sind die Dinge, die halt ein bisschen schwierig zu handeln sind. Oder ein anderes Beispiel. Mit einem Studenten unlängst haben wir diskutiert. Der schreibt an einem Teil eines Requiems. Da gibt es die Texte Lux Aeterna, Luce ad Eis, das ewige Licht leuchte Ihnen. Und es gibt Dona Nobis Pacem. So, was vertont er jetzt? Vertont er das Licht? Das ist was Positives. Vertont er die Dunkelheit, die jetzt im Moment da ist, weil sonst könnte man sich ja nach dem Licht nicht sehnen. Das ist das totale Gegenteil. Vertont er den Krieg, der da ist, um sich nach dem Frieden zu sehnen? Vertont er den Frieden? Beides möglich. Was soll geschildert werden? Das ist die individuelle Entscheidung, die da ist. Dazu kommt die assoziative Stimmung, die mit Requiem einhergeht, denn ein Requiem ist die Trauer um einen geliebten Menschen. Und das ist negativ behaftet, obwohl der Text "Gib uns Frieden, gib uns das Licht" eigentlich etwas sehr Positives ist. Also man muss sich entscheiden, was tut man. Das hätte ich auch beim Text eigentlich schon das Problem. Ja? Ein anderes Beispiel, wo solche Diskrepanzen auftreten, die ich Ihnen gern bewusst machen würde, ist in einem auch in einem Liederzyklus von mir, weil es ja um Textmusik jetzt im Moment geht. Die Sprache, das möchte ich dazu noch sagen, die Sprache ist natürlich in ihrer Aussage viel konkreter. Also ich kann Dinge mit der Sprache beschreiben, die ich musikalisch nicht ausdrücken kann. Aber ich kann umgekehrt auch Dinge mit Musik beschreiben, die mit Sprache nicht so gut ausdrückbar sind. Nämlich die emotionalen Bereiche, diese Zwischentöne. In der klassischen Oper ist das zum Prinzip geworden. Das Rezitativ ist der Teil, in dem der Text verstanden wird. Zumindest für diejenigen, die Italienisch können. Und die Arie ist der Teil, in dem der Text nicht wichtig ist, weil man über die Emotionen, über die Stimmung sowieso mitkriegt, worum es geht. Also diese Verteilung ist auch von den Librettisten ganz bewusst vorgenommen worden. Was ich Ihnen zeigen möchte, der Anfang des ersten Liedes aus einem Liederzyklus englischer Sprache, The Voice of Looking at Blackbird, 13 Arten eine Amsel zu betrachten. Der erste Satz heißt: Among 20 snowy mountains, the only moving thing was the eye of the blackbird. Also zwischen 20 schneebedeckten Bergen, das Einzige, was sich bewegt, ist das Auge der Amsel. Wenn ich mir das als Bild vorstelle, das ist ein schönes Bild, dann sehe ich ein großes Bild mit 20 schneebedeckten Bergen, eine kleine Amsel, und dann gehe ich mit der Lupe hin, und wenn ich Glück habe und das ein animiertes Bild ist, dann bewegt sich das Auge. Und die Amsel ist irgendwo in der Mitte drin. Im Text ist die Amsel nicht in der Mitte drin, weil die Grammatik und die Syntax stellen diese Amsel an den Schluss. Sei es bewusst, um die Spannung zu halten, sei es, weil die englische Sprache das in ihrem Satzbau so braucht. Als Komponist muss ich mich entscheiden, mache ich den Text oder mache ich das Bild? Ich habe mich für einen Kompromiss entschieden, habe versucht am Anfang sozusagen dieses in die Mitte hinein Platzieren der Amsel zu schildern, indem ich diese Berggipfel ganz meditativ, ganz ruhig, es tut sich nichts, schildere und dann die Amsel und dann wieder die Berggipfel. Also ich platziere es in der Mitte. Wie entsteht so ein Werk? Die Entwicklungsstadien. Es gibt Skizzen normalerweise. Die können verschiedenste Bereiche tangieren. Es kann eine konstruktive Skizze geben. Es kann musikalische Skizzen geben oder es gibt sie meistens. Das hat es auch immer schon gegeben eigentlich. Bei vielen Komponisten sind diese Skizzierungsphasen im Kopf abgelaufen. Mozart zum Beispiel hat den Kopf komponiert, von ihm ist der Ausspruch überliefert, das Stück ist schon fertig, ich muss es nur noch aufschreiben. Der Gustav Mahler hat seine Komponierhäuschen gehabt, wo er seine kreativen Prozesse im Sommer am Seeufer abgewickelt hat und hat dann übers Jahr, wenn er Zeit gehabt hat, das Stück ausgearbeitet. Der Arnold Schönberg hat gesagt, zum Zeitaufwand befragt, manchmal ist es so, dass es nur die Zeit des Schreibens braucht und manchmal sitzt er an einem Takt stundenlang. Also das ist ganz unterschiedlich, jeder geht damit um. Von der Struktur her könnte das heutzutage so ausschauen, dass es eine formale Konzeption gibt. Man überlegt sich, was das für ein Stück wird. Oft gibt es ja der Auftraggeber schon mehr oder weniger vor. Sagt, es darf keinesfalls länger als 4 Minuten dauern. Dann gibt es eine musikalische Konzeption. Dann gibt es Detailskizzen zu bestimmten Stellen vielleicht, besonders wichtigen Schlüsselstellen. Ein Particelle als Vorform der Reinschrift. Ein Particelle ist eine Form der Skizze, die schon relativ nahe am Endprodukt ist, aber wo noch nicht alle Details geschrieben sind. Und schließlich die Reinschrift. Durch moderne Computerprogramme, die einem viel Schreibarbeit abnehmen, ändern sich natürlich diese Prozesse etwas. Wobei man dazu sagen muss, sie werden nicht einfacher, sondern es verlagert sich etwas. Der Komponist, der am Computer schreibt, liefert dafür ein Produkt in Druckqualität sozusagen üblicherweise, was ja früher nie der Fall war. Wenn Sie sich die Handschriften der Komponisten anschauen, dann war es mühsam, daraus zu spielen oder das zu entziffern. Im Beispiel eines Stückes, das gerade am Fertigwerden ist, wiederum ein Liederzyklus, schaut das so aus. Erster Schritt, Arbeit am Text, das nicht wichtig, dass Sie jetzt die Worte lesen können. Da gibt es Pfeile, da gibt es eingeringelte Worte, da gibt es Relationen zwischen den einzelnen Gedichten und Texten. Nächster Schritt, eine rhythmische Skizze zu irgendeinem Detail. In Wirklichkeit ist es dann ganz anders geworden, aber es ist wichtig, dass im Prozess solche Dinge einfach fixiert werden. Eine Notationsskizze, da ist noch nicht alles drinnen, aber sehr viel. Ein erster Ausdruck, an dem dann noch sehr viel mit Hand geändert wird, sei es am Notentext, sei es an Ausdrucksbezeichnungen. Und schließlich, das sieht man jetzt nicht mehr sehr gut, die ganze Seite sozusagen im fertigen Stadium. Das sind viele Arbeitsschritte und Arbeitsprozesse und jedes Mal wird noch einmal feiner geschliffen, mit feinerem Schleifpapier sozusagen und detaillierter gearbeitet. Und wenn man will, kann man immer noch Stellen finden, an denen es noch nicht ganz so perfekt ist und weiterarbeiten, oft nach Jahren noch. Bruckner war bekannt dafür zum Beispiel, dass er immer wieder umgearbeitet hat, überklebt hat und dann gibt es irgendwelche Forscher, die geklebten Stellen wieder rauslösen und eine erste Fassung und eine nullte Fassung finden und so weiter. Was dann wirklich gilt, das ist immer sehr schwierig. Nochmal kurz zurück zu diesen Assoziationen, denn ich möchte gern auch dahin kommen, dass Sie als Konsumenten, ich meine, vielleicht haben Sie sich erwartet bei Musikerfinden, wie geht das, dass Sie alle als Komponisten rausgehen heute. Ja. Aber da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Aber wenn es darum geht, sozusagen vielleicht ein bisschen Verständnis für die Komponisten, für die Denkweise der Komponisten zu finden, dann helfen Ihnen vielleicht auch solche Assoziationen. Sie ermutigen sich, Dinge zu denken bei Stücken, von denen man nicht sicher ist, ob es der Komponist sich gedacht hat. Das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, glaube ich, dass man seinen eigenen Zugang zu einem Stück findet, gerade bei Musik, die nicht so vertraut ist von den Klängen, also bei neuer Musik zum Beispiel. Nochmal zu diesen Assoziationen, also kurz in drei Stufen. Das ist ein Stück von mir, das ziemlich alt ist. Heißt Domklang, man sieht das, ist der Linzer Dom. Die Noten sind sozusagen grafisch dem Bild des Doms, einer Fotografie nachempfunden. Vieles ist natürlich Firlefanz. Man müsste die Bögen und die Balken nicht so schreiben, dass sie dann einem gotischen Spitzbogen gleichkommen. Aber es geht halt. Ja? Also da war diese Assoziation zur Grafik irgendwie an der Oberfläche da. Hören tut man das natürlich nicht. Ich höre nicht dem Stück an, das ist der Linzer Dom. Aber es ist eine Möglichkeit, eine Assoziation zu finden. Bei der zweiten spiele ich Ihnen ganz kurz was vor, ein Bläserquintett. Das ist nach einem kurzen Gedicht von Giuseppe Ungaretti geschrieben. Die Gedichte von Ungaretti sind alle sehr kurz. Der erste Satz hat die erste Zeile des Gedichtes als Motto, Cella nebbia che ci cancella, also es ist der Nebel, der uns umgibt, wörtlich übersetzt. Und das hört man ein paar Sekunden lang. Wenn man das weiß, dass es Nebel schildert, hat man vielleicht einen anderen Zugang. Wenn man es nicht weiß, hoffe ich, kommt man trotzdem in ungefähr diese Stimmung hinein. Sicht jetzt. Der Flötist der Aufnahme sitzt unter uns. Ein drittes, der nächste Schritt. Also das ist jetzt Motto sozusagen. Zwar noch Textbezug, aber eigentlich nur für mich. Der nächste Schritt aus einem Streichquartett von mir. Ganz kurz den Anfang. Da gibt es eigentlich diese Bezüge konkret nicht mehr. Trotzdem ist es, glaube ich, leicht für jeden, sich sozusagen Kategorien vorzustellen, in denen ich assoziativ gedacht habe. Nur ein zwei Hilfestellungen, das Kontrastpaar Ruhe und Bewegung beispielsweise, ganz deutlich, oder Entwicklungen, Entstehen von melodischen Phrasen. Ein paar Sekunden aus dem Stück. Thank you. das ist ein Appell an Sie als Publikum, auch von neuer Musik hoffentlich, Musik durchaus sinnlich zu empfinden, es zu versuchen, selber einen Zugang zu finden. Man muss Musik nicht intellektuell verstehen, um Gefallen daran zu finden. Man muss ja auch nicht Statiker sein, um den Eiffelturm schön zu finden. Und man muss auch nicht Literatur studiert haben, um ein Lieblingsgedicht zu haben. Klar ist, je mehr man weiß, desto tiefer kann man vielleicht eindringen. Letzter Punkt, den ich kurz anreißen möchte, Qualität, wer entscheidet, was gut ist. Da tut sich eine Reihe von Unterfragen auf. Gut wofür? Kann ein Kunstwerk überhaupt gut sein? Was ist Kunst? Ist gut auch schön? Was ist schön? Könnte, glaube ich, 5 Jahre Kepler-Salons machen, um diese Themen zu behandeln. Die Musikgeschichte ist ja voll von Irrtümern und Fehleinschätzungen von Komponisten, von Qualität. Giuseppe Verdi ist bei der Aufnahmeprüfung am Konservatorium durchgefallen. Bach war lange Zeit verschüttet sozusagen. Haydn galt lange als der alte brave Papa, der halt Stück für Stück komponiert hat. Schubert war zu seinen Lebzeiten eigentlich nicht wirklich ein großer Komponist. Bruckner war immer ein bisschen belächelt. Also viele, viele, viele. Wer entscheidet also? Es gibt ein paar so Filtermechanismen in der Musik, im Musikleben heute. Der Filter Publikum, also was kommt an? Mit einem bösen Wort heißt das Quote. Der Filter Interpret, was gefällt dem Interpreten? Die Interpreten sind, wenn sie klassisch ausgebildete Musiker sind, nicht selten ein bisschen konfrontationsscheu und sehr traditionsbehaftet. Nicht immer, aber nicht selten. Also diese beiden Filter funktionieren nicht immer ganz gut. Veranstalter, Verleger, die müssen natürlich auch kommerziell denken. Da gibt es einen zusätzlichen Aspekt, da geht es nicht nur um die Qualität. Gremien, also Fachleute, die jetzt Förderungen, Preise, solche Dinge vergeben, da sitzen Fachleute, die sich gut auskennen, aber die natürlich ihre eigene ästhetische Prägung meistens haben. Die sind der Meinung, wer so ähnlich schreibt wie ich, der ist super. Kritiker, alle zusammen bilden so einen Pool und irgendwo da filtert sich dann heraus, wo die Qualität liegt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass Sie den Mut haben, sich Ihre eigene Meinung zu bilden. Und da darf ich Ihnen zum Abschluss noch 2 oder 3 Punkte mitgeben, wo man sich vielleicht anhalten kann. Was mir zum Beispiel immer wichtiger wird, auch wenn ich in Juries sitze, hat ein Werk genug Persönlichkeit? Interessiert es mich, den Komponisten als Menschen kennenzulernen? Hat es also Aussage? Gibt es eine Aussage? Hat mich das Werk in irgendeiner Art berührt? Da bin ich wieder bei Herz und Hirn. Natürlich auch, ob es gut gemacht ist, rein handwerklich. Und schließlich auch, verwendet der Komponist eine Sprache, die irgendwie individuell genug ist, einerseits, aber auch nicht unverständlich wird. Das Problem bei eigens entwickelten Sprachen sozusagen ist, dass sie halt dann nur der versteht, der sie entwickelt hat vielleicht, und die anderen nicht. Ich möchte Ihnen zum Abschluss einen Weg zeigen, der auch im ersten Stück, das Sie live gehört haben, sozusagen einer meiner möglichen Zugänge war und jetzt auch hier nochmal ist, nämlich ganz bewusst mit Assoziationen des Publikums, also eines Musikpublikums zu spielen und Dinge mit einzubeziehen, die das Publikum kennt, sozusagen als Vokabular. Am Anfang war das diese Missa de Angelis, also eine gregorianische Messe, die vielleicht heutzutage nicht mehr viele kennen. Das, was ich Ihnen jetzt noch vorspielen lassen möchte von der Anna Wögerer, ist ein Satz aus einem Flöten-Solostück. Der Zyklus heißt Mit fremden Federn. Die Idee ist, dass auf der Flöte Dinge passieren, die eigentlich auf der Flöte nicht für die Flöte gedacht sind. Es gibt einen Satz, der Pizzicato imitiert. Dieser Satz heißt Bel Canto, also soll Gesang imitieren. Und da sind Elemente aus Bel Canto, Arien, nicht Zitate, aber so Anklänge. Wenn man will, kann man ein bisschen Puccini heraushören und ein Publikum, das Puccini kennt, findet diese Stellen vielleicht. Also das ist für mich einfach eine Möglichkeit, Publikum mit seinem Wissen, mit seinen Erfahrungen, mit seinem musikalischen Horizont mit einzubinden und in eine andere Klangsprache zu führen. Anna, bitte. Thank you. mal bei den beiden bedanken. Ich darf mich schnell an dieser Stelle bei den beiden Solisten bedanken. Kommt sie nochmal schnell? Da werden wir schon Live-Musik haben. Danke fürs Mitmachen.
Sie haben sehr viele Fragen, die ich mir vorbereitet habe, schon beantwortet. Was ich persönlich immer sehr traurig finde, ich mag sehr, sehr gern neue Musik und ich finde es äußerst spannend. Und wie Sie das jetzt so erklärt haben, also ich werde das in Zukunft mit ganz anderen Ohren hören. Es ist traurig, dass man die Musik immer nur einmal hört und dann eben Jahre nicht mehr. Und das finde ich so schade. Im Bewusstsein der Zuhörer noch nicht so drinnen ist, dass das wirklich eine spannende Musik ist. Also ich bin sehr oft im Brucknerhaus und man hört oft wirklich gute neue Musik und einmal und dann von den Komponisten wieder Jahre nichts. Also das müsste man ändern.
Ja, das hat natürlich mehrere Gründe. Zum Beispiel den, dass sich Veranstalter, die ich ja sehr liebe und schätze, weil sie die Stücke auch spielen, aber dass sie sich gern damit brüsten, Uraufführungen zu machen. Und Uraufführungen gibt es halt leider nur einmal. Es gibt zwar Komponisten, die dann zwei Noten ändern und das Stück als neues Stück wieder präsentieren, aber die Regel ist das eigentlich nicht. Und es ist auch so, dass zum Teil Uraufführungen gefördert werden und Wiederaufführungen nicht gefördert werden. Und das hat natürlich damit zu tun. Also so schön es ist, dass diese Uraufführungen oder dass die Werke dadurch angeregt werden und zum Entstehen kommen, hat halt das auch einen Nachteil.
Aber die schwinden dann in der Schublade und werden nie wieder gespielt. Also das ist leider sehr, sehr schade. Ja, ich denke, Sie warten schon auf das Mikrofon. Trauen Sie sich? Sie haben nicht jeden Tag Gelegenheit, mit einem so berühmten und guten Komponisten zu sprechen.
Ja, meine Frage wäre die, wenn man die Fähigkeiten eines Instrumentalisten schon so auslotet, beim Komponieren, wie zum Beispiel jetzt vorher dieses Pizzicato-Ding auf der Flöte, wie weiß man, was der Instrumentalist eigentlich kann? Was geht auf dem Instrument? Weil Sie werden es jetzt selber nicht ausprobiert haben. Na. Sie werden nicht perfekt sein in jedem Instrument.
Richtig. Also oft ist es ja so, bei diesen Stücken zum Beispiel war es so, dass man eigentlich schon für einen bestimmten Anlass und für einen bestimmten Interpreten auch schreibt. Dann ist es eine Kooperation, auch das ist nichts Neues. Also Brahms hat sein Violinkonzert für den Josef Joachim geschrieben und hat mit ihm zusammengearbeitet. Also da gibt es viele, viele Modelle. Wenn man das nicht tut, dann sucht man sich halt, glaube ich, im Normalfall jemanden. Vor allem dann, wenn es Dinge sind, die sozusagen nicht selbstverständlich und nicht alltäglich sind. Der sich da besser auskennt, also das ist dann Teamwork. Das kann auch gegenseitig befruchtend sein, weil man kann als Komponist auch sagen, ich stelle mir das so und so vor und lieber Interpret, biet mir jetzt mal das an, was du auf deinem Instrument dazu liefern kannst. Da kommt noch ein Punkt dazu, dass natürlich neue Musik gern dazu tendiert, deswegen heißt sie auch neue Musik, Sachen zu machen, die es früher noch nicht gegeben hat und dass man also auf dem Instrument auch Dinge versucht, die man einfach ausprobiert. Das ist eine Möglichkeit. Man muss es nicht tun. Natürlich gibt es auch viele zeitgenössische Musik, die mit den traditionellen Techniken auskennt. Aber das ohne Interpreten zu entwickeln, ist so gut wie unmöglich.
Schreibst du das auf, dass du halt tot bist? Oder du eben keine Möglichkeit
Ja, das ist eine recht gute Frage, weil da gibt es viele Beispiele, die auch recht kompliziert sind. Es war eine Zeit lang sehr modern, so in den 60er Jahren Stücke zu schreiben, wo die Legende, also die Erklärung, wie das Stück zu spielen ist, doppelt so lang war wie der Notentext. Weil man eben immer wieder neue Dinge erfunden hat und die fixiert hat. Das meine ich jetzt gar nicht unbedingt wertend. Davon ist man ein bisschen abgekommen. Aber es gibt natürlich ein paar Techniken, die sich etabliert haben, auch Notationen dazu. Aber es gibt auch sehr viele Techniken, wo es keine einheitliche Notation gibt. Also wenn man Werke aus den 60er, 70er Jahren anschaut, das war so ein Schub, wo neue Musik also sehr viele neue Elemente aufgenommen hat, dann findet man bei drei Komponisten den gleichen Effekt mit verschiedenen Notationsformen zum Beispiel, weil die mehr oder weniger gleichzeitig entwickelt haben und jeder hat es halt so notiert. Das heißt, de facto muss man die Dinge versuchen, in knappen Worten zu beschreiben. Ich versuche es nicht vorne in Vorworten zu machen, weil die keiner liest, auch der Interpret nicht, sondern lieber Beschreibungen zum Notentext selber dazu zu schreiben. Und das ist auch was ich meinen Studenten zum Beispiel immer sage, du musst dich so deutlich ausdrücken in deiner Notationsform, dass wenn du das Stück nach Hamburg spielst und kommst nur zur Generalprobe, dann muss es eigentlich so sein, wo du dir das vorstellst. Und wenn es nicht so ist, dann ist es schlecht geschrieben, nämlich schlecht notiert. Aber es kann sehr kompliziert werden. Das kann schon passieren. Ja. Ja, also es ist in den letzten Jahren Gott sei Dank so, dass die Anlässe, ich meine, ob jetzt Auftrag und das ist die Frage, wie man das jetzt definiert, aber dass die Anlässe so dicht sind, dass ich eigentlich mehr oder weniger ausgelastet bin. Wenn man sich das geschickt einteilt, ich bilde mir das zumindest von mir ein, dann ist es so, dass das auch Dinge sein können, die man sowieso gern machen würde. Also wenn jemand kommt und sagt, kannst du ein Stück schreiben für da und da, für diesen Anlass, dann ist es meistens noch nicht so fixiert in seiner Vorstellung, dass ich jetzt nicht meine Ideen, was ich sowieso gern machen würde, vielleicht noch mit einbringen kann. Also das lässt sich meistens ganz gut kombinieren. Aber natürlich gibt es hier und da mal Stücke, die man einfach so schreibt, wenn man es gerne möchte. Und es gibt nicht wirklich einen Anlass oder einen konkreten Auftrag dafür.
Aber normalerweise ist der Terminkalender voll.
Ja, den braucht man auch, um den Druck zu haben, wirklich intensiv dann daran zu arbeiten. Also mir persönlich geht es so, und ich weiß von meinem geschätzten Kollegen Baldwin Sulzer, dem geht es noch viel mehr so, dass die Stücke immer ganz knapp vorher fertig werden. Bei mir meistens 14 Tage früher als beim Baldwin, aber es ist immer knapp, aber der Druck ist irgendwie fast notwendig, um diese ganzen, ich glaube, ich habe es versucht zu zeigen, diese vielen Schritte und diese Feinschliff am Schluss und diese Ausarbeitung am Schluss, also es ist ganz selten, dass ein Stück einmal ein halbes Jahr früher fertig ist, als es sein muss. Das ist wirklich selten.
Und wie funktioniert das? Liefern Sie das Stück dann ab und die sollen dann machen, was sie wollen damit, wie sie das interpretieren? Ja. Oder sind Sie da dabei, das Stück mit den Musikern zu erarbeiten? Oder ist das nicht der Normalfall?
Da gibt es beides. Der Normalfall ist eigentlich, dass man es abliefert. Ja. Und dass die Musiker dann von sich irgendwann mal kommen und sagen, jetzt sind wir so weit, dass wir was anfangen können und wir unsere Interpretation haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass... Ich habe das auch in meiner Punkteliste am Anfang stehen gehabt, ist der Komponist, ich glaube, es steht sogar in dem Prospekt drinnen, ist der Komponist der ideale Interpret? Ich glaube, nein, weil der Komponist ja wiederum nur eine interpretatorische Meinung hat. Er hat zwar die Idee, wie er sich das Stück vorgestellt hat, aber ich glaube, Kunst lebt auch davon, dass sie sich gegenseitig, die Künstler gegenseitig befruchten und Ideen austauschen. Und wenn das jemand anders spielen will und es ist in Ordnung, es passt von der Ästhetik dazu, dann ist das gut und ich glaube sehr
können
positiv.
Können Sie das akzeptieren dann?
Das kann ich meistens akzeptieren, ja. Wenn es ganz anders ist, als ich mir es vorgestellt habe, dann muss man es halt dazu sagen. Oder es war eben schlecht notiert.
Mhm. Bitte sehr.
Zur Terminfrage, die kann ich illustrieren, wie das gerade in unserem Tag. Ich hab den Chor der Friedenskirche jahrelang geleitet.
Wir haben die Deutsche Messe ein kurzes Stück einstudiert, hat uns sehr gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, Gunther, du könntest doch auch eine lateinische Messe mal komponieren für uns. Das hat er getan. Eine wunderschöne Sache. Wir haben immer nach Weihnachten begonnen, eine neue Messe einzustudieren. Und da hatten wir das Kyrie. Damit habt ihr ohnehin genug zu tun, wie das ich gedacht habe. Und dann wollten wir also doch was Neues. Und so haben wir uns dahin gehandelt zum Gloria, zum Credo, bis wir dann das Agnus auch wieder zeitgerecht bekommen haben. Aber das Ganze als ein Guss fertig war es nicht, obwohl es dann ein Guss geworden ist. Nochmal eine wunderschöne Messe. Wer Chöre leitet, kann ich nur empfehlen.
Danke. Das passiert relativ oft eigentlich, dass der Termindruck so groß ist, dass man einen Teil des Stückes fertig macht, damit er schon einstudiert werden kann und der Rest noch in Arbeit ist. Also bei Opern zum Beispiel ist es so, oder größeren Musiktheatersachen, dass der Klavierauszug mal fertig ist, dann können die Sänger anfangen und die Instrumentation passiert schon parallel zu den Proben. Das funktioniert eigentlich gut, setzt aber voraus, dass das Konzept vorher eigentlich fertig ist. Also ich kann dann nicht erst anfangen nachzudenken, was ich dort mache.
Und 14 Tage zum Einstudieren eines Werkes, das scheint mir auch sehr knapp zu sein.
Das sind ja Profis.
Okay. Bitte.
Entschuldigung, ist jemand da?
Nein, bitte. Nein.
Es war die Rede vorhin vom Handwerk. Wie wichtig ist das Handwerk für dich persönlich, auch wenn du die Musik von anderen Komponisten zuhörst? Zum Beispiel, es gibt diesen berühmten Spruch über die bildende Kunst. Mich interessiert kein Bild von einem Künstler, der ein Pferd nicht zeichnen kann, zum Beispiel. Gilt das für dich zum Beispiel, wenn ein Komponist keine Bach-Choral harmonisieren kann? Ist das uninteressant? Oder kannst du überhaupt erkennen an einer Komposition von einem anderen, ob er ein Bach-Choral harmonisieren könnte?
Ich glaube, das ist der Punkt. Also wenn er einen Stil schreibt, wo das überhaupt nicht relevant ist, dann merke ich es erstens nicht und dann ist es auch für die Qualität des Stückes unter Umständen nicht wichtig. Wenn er aber schreibt in einem Stil, in dem er eigentlich auf diese tradierten Techniken in irgendeiner Form zurückgreift, dann bin ich schon der Meinung, dass man es merkt, wenn er da keine Ahnung hat. Also es war zum Beispiel, das ist jetzt auch wieder nicht wertend gedacht, immer wieder in Diskussionen bei Besetzungen von Kompositionsprofessuren an Musikhochschulen, die Diskussion, muss ein Kompositionsprofessor einen Choralsatz zum Beispiel schreiben können, also traditionelle Techniken können. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie die Professur ausgerichtet ist. Wenn es wirklich um kreatives Schreiben in zeitgenössischen Techniken geht, dann muss es vielleicht nicht können. Wenn es sozusagen um die Breite geht, die abzudecken ist, um das Globale, dann sollte er es nach meiner Ansicht können. Ich bilde mir schon ein an Stücken, die man mir zeigt, bei Juries oder so, feststellen zu können, ob das jemand ist, der sozusagen sein Handwerk solid gelernt hat oder nicht. Man merkt es sogar bei den Computerprogrammen, die immer sehr professionell ausschauen. Aber man kennt es dann, vor allem wenn man selber damit arbeitet, an Details, dass dann irgendein Vorzeichen nicht so ganz stimmt oder so.
Kann man auch erkennen, ob der Komponist selber genau das hört, was er schreibt?
Ja, meistens schon.
Aber man zweifelt manchmal bei einer neuen Musik, dass das wirklich der Fall ist, oder?
Ja. Ja, es gibt auch durchaus neue Musik, bei der das nicht so wichtig ist vielleicht, also wo die Konstruktion eigentlich schon das Kunstwerk ist, also das Konzept das Kunstwerk ist. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie werten. Wenn man von Musik so im traditionellen Sinn, auch im Bereich der neuen Musik spricht, dann sollte man zumindest ziemlich genau hören, was gemeint ist, bevor man es aufschreibt, glaube ich schon. Ja? Also ich mein Standpunkt.
Da steht die Frage, wie geht die aktuelle Musikwelt mit Komponisten um und wie stehen Komponisten zur Musikwelt? Ist nicht so, dass, also meine Frage, was ist die aktuelle Musikwelt, Ihre subjektive Meinung, sind nicht Komponisten auch in dieser Musikwelt beinhaltet?
Natürlich.
Und wie ist diese, das ist ja getrennt in dieser Frage, sehen Sie sich als Nische oder Upper Class der Musik? Wie ist das?
Na, das ist, also ich glaube, da muss wieder jeder seine eigene Position finden. Ich habe also kurz angesprochen, die Nische sozusagen der zeitgenössischen Musik, was man halt so landläufig darunter versteht, mit diesen Förderungen von Uraufführungen und so weiter. Das ist ein sehr schmales Feld, das von einem bestimmten Publikum und von bestimmten Interpreten eher in einer Ghetto-Situation nach wie vor praktiziert und gefördert wird. Viele wehren sich auch dagegen, ihre Stücke dann in diese berühmte Sandwich-Methode zwischen zwei Klassiker reinzustopfen, vorne Mozart, in der Mitte Zeitgenosse und hinten Beethoven. Also da muss jeder seinen Weg finden, glaube ich. Aber die Genres sind ja so breit gestreut, also unter zeitgenössischer Musik und was ist der Komponist, wo ist der Komponist, da gehören die Elektroniker genauso dazu wie die Filmmusikkomponisten und eigentlich auch die Komponisten, die Werbejingles machen. Und gerade bei den Jungen verschwimmen diese Grenzen Gott sei Dank auch sehr häufig, auch in Richtung Jazz.
Wird das immer diffuser in Zukunft? Also wird das immer mehr verschwimmen, dass irgendwann immer klar ist, wer was macht?
Da muss jeder, glaube ich, für sich seinen Weg finden, wie er das trennt. Ich habe einen Studenten gehabt zum Beispiel, der sein Geld damit verdient, dass er Werbejingles schreibt und die Sachen, die ihm sozusagen jetzt ein Anliegen sind, künstlerisch, sind komplett anders. Beides ist Musik und das eine ist Cash und das andere ist Herz sozusagen. Ja? Aber da muss jeder wirklich, glaube ich, seine Position finden und da ist das Feld so breit. Die Problematik Veranstalter und Uraufführungsringereien und so, das habe ich ganz kurz andiskutiert, das trifft jetzt eher diesen Bereich der sogenannten E-Musik. Und dazu kommen natürlich die Probleme mit Verlagen, weil ein Verlag heutzutage schon mit Papiernoten, also Noten auf Papier, fast nichts mehr verdienen kann, weil es der Komponist stellt es eh schon selber her und diese paar Exemplare, die dann gedruckt werden, werden eh alle kopiert illegal oder lauten sie aus dem Internet. Also das sind Dinge, die in Umschichtung begriffen sind, wo ich mir nicht sagen traue, wie das in 20 Jahren ausschaut, die ganze Szene.
Bitte sehr. Ja, ich habe jetzt noch ganz eine konkrete Frage bei dem Thema Musik erfinden. Wie geht das? Wenn ich jetzt auf die Texte Bezug nehme, die ich da gesehen habe, wenn ich jetzt so einen Text habe, zum Beispiel Schmerz oder Trauer oder so, und ich sage dann, nehme ich dann zum Beispiel irgendwelche Klischees wie kleine Terzen oder Sekunden, gibt es da mehrere Ideen dann zum Beispiel bei so einem Wort oder wie entscheidest du das? Hast du da viele Ideen und entscheidest dich für eine oder nimmst du die erste? Wie gehst du da als Komponist vor?
Ich denke, glaube ich, zuerst einmal nicht in Tönen, sondern ich versuche für mich so eine vage musikalische Stimmung zu generieren. Die kann ich mir relativ gut vorstellen. Also die Frage kleine Terz oder nicht kleine Terz ist nicht relevant am Anfang.
Ja, nur Stimmung muss ja auch mit Tönen erzeugt werden. Also wurscht, ob das jetzt Tremolo ist von einem Orchester oder in also irgendeiner Form.
Aber das sind eher Kategorien für mich. Also Tremolo von Orchester ist eher, da ist für mich der Effekt des Tremolos im Orchester wichtiger als der Klang, der dort entsteht vielleicht. Da fixiere ich als der Akkord, der entsteht oder der Toncluster. Was ich
meine. Also meine Frage ist, wie kommt die Stimmung in den musikalischen Parameter?
Die ist zuerst eben in der Vorstellung, also bei mir kann ich nur sagen, in der Vorstellung da und dann versuche ich sie aus meiner Erfahrung in Töne hineinzugießen. Und dann gibt es Korrekturphasen, in denen ich mir, also das passiert meistens ohne Klavier, sehr oft im Zug, in dem ich sitze. Und dann irgendwann gibt es eine Korrekturphase, wo ich mir am Klavier das durchhöre und überlege, ob das so ist, wie es meiner Vorstellung entspricht. Und dann kann sehr viel anders werden. Das muss auch nicht beim ersten Entwurf bleiben. Die Computerprogramme helfen einem natürlich, weil sie die Dinge, die man eingetippt hat, dann auch vorspielen. Also das heißt, auch mit einer relativ gut simulierten Klangvorstellung, Instrumenten und so weiter. Also man kann dort auch durch Trial and Error, also durch Probieren natürlich zu ganz guten, brauchbaren Ergebnissen kommen. Es dauert halt sehr lang. Mein Weg ist der umgekehrte, vom Papier in den Computer und dann Korrekturphase relativ ausgiebig.
Aber wenn ich es konkretisiere, du hörst vorher, du willst jetzt zum Beispiel einen Streicherklang haben, das warst du schon vorher?
Ja.
Okay.
Ich wollte noch was fragen. Du hast da einen sehr strukturierten, konzeptionellen Zugang auch, kommt mir vor. Mhm. Und ich wollte jetzt fragen, ob es das bei dir auch gibt, dass dich die Muse intensiv küsst. In dem Sinn, dass ein Stück jetzt nur aus dem Bauch heraus entsteht und du jetzt nicht da mit einem Konzept drüber gehst, sondern einfach das so wachsen lässt. Ob es das bei dir auch gibt, wollte ich fragen.
Ja, das widerspricht sich ja für mich persönlich gar nicht. Also bei diesem letzten Liederzyklus, wo ich diese Etappen, der gerade fertig wird, diese Etappen gezeigt habe, ist es so, dass mein Konzept eigentlich sich nur auf Entsprechungen im Text oder so bezogen hat ursprünglich. Ich habe noch nicht gewusst, wie die einzelnen Lieder ausschauen werden. Und dann entsteht aus dem Arbeitsprozess, der Anfang ist meistens sehr mühsam, da brauche ich für die ersten Takte oft sehr lang. Und dann entsteht irgendwie so eine Eigendynamik und aus diesen Zellen entwickelt sich mehr und man arbeitet ja als Komponist auch immer wieder mit ähnlichem Material und es entwickelt sich aus einem Schritt der nächste. Das passiert dann, also da muss ich nicht mehr sehr viel nachdenken. Das geht dann eigentlich recht schnell. Also das ist irgendwie so eine Exponentialkurve von der Geschwindigkeit. Am Anfang geht es sehr langsam und sehr zäh und am Schluss geht es dann eigentlich meistens recht flott. Also mir geht das so. Aber das passiert schon aus dem Bauch, aber ich glaube, mir fallen dann Dinge gar nicht ein, die nicht ins Konzept passen, weil ich, also da denke ich gar nicht so strukturiert, sondern da bin ich in der Stimmung oder in der Welt von diesem zum Beispiel Gedicht drinnen und dann fallen mir halt Dinge ein, die dort passen und Dinge, die nicht passen, fallen mir in dem Moment einfach nicht ein.
Ja, aber da hast du ja schon die Anregung vom Gedicht.
Ja.
Also gibt es das auch zum Beispiel, dass du jetzt ohne, dass du irgendeine Anregung aus einer anderen Kunstform hast, dass du mitten in der Nacht aufwachst und eine Melodie im Kopf hast, wo es passt, das musst du unbedingt aufschreiben zum Beispiel.
Ja, selten.
Hat der Komponist auch so ein Problem wie manche Schriftsteller oder Maler, die vom weißen Blatt Papier sitzen und es kommt einfach nicht?
Ja, ja. Ich kenne das gut.
Gut, ja. Das ist beruhigt. Bitte sehr. Mikro bitte.
Bei Ihnen merkt man sehr stark, und Sie haben das ja auch angesprochen, dass Sie Romanist sind. Und der Zugang zur Sprache ist bei Ihnen, glaube ich, sehr stark gegeben.
Ja.
Es gibt aber auch viele Musiker, die von der Mathematik her auch kommen. Könnten Sie da Unterschiede definieren, wie Sie mit Ihrer Sprachorientiertheit komponieren und wie andere komponieren, die eher von der Mathematik her dominiert sind?
Ich komme eigentlich auch von der Mathematik her.
Wahrscheinlich geht es auch gar nicht ohne Mathematik.
Nein, es geht nicht ohne Mathematik. Also, naja, vielleicht geht es, aber... Also die Mathematik und Musik hängen schon sehr, sehr zusammen. Es gibt sehr viele Doppelbegabungen in dem Bereich. Ich glaube, dass es nicht unbedingt heißen muss, dass die Musik dann konstruktiv durchstrukturiert ist. Also mathematisch heißt für mich nicht Gegensatz zu emotional. Also heißt nicht kalt, sondern heißt nur...
Trägersubstanz.
Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel an diese Kompositionstechniken, ich habe das nicht mehr gesagt, weil die Zeit einfach zu knapp war, wenn man an diese Kompositionstechniken denkt, Zwölftontechnik zum Beispiel, dann gibt es also die eine Seite von Komponisten, die sagt, okay, wenn ich jetzt mein Konstrukt aus Zwölftontechniken gebastelt habe, dann ist das Stück eigentlich fertig. Und es gibt welche, die sagen, okay, wenn ich mein Konstrukt gebastelt habe, dann ist das sozusagen nur mein Grundmaterial und mit dem muss ich jetzt kreativ arbeiten. Und beides kann für sich in Ordnung sein, weil die Gewichtung des Kunstwerks im einen Fall mehr eine strukturelle ist, das ist das Eiffelturm-Modell, und im anderen Fall ist es sozusagen mehr eine emotionale, wo ich sage, ich habe eigentlich nur mein Grundmaterial jetzt hergerichtet dafür. Also ich habe auch mit beiden Bereichen relativ viel gespielt, mich selber beschäftigt, es gibt Stücke von mir, wo ich wirklich wochenlang an irgendwelchen Modellen gebastelt habe, wie sich das mathematisch jetzt sozusagen ausgeht. Und dann habe ich das irgendwie gehabt und dann war das irgendwo eigentlich im Untergrund. Es war mir trotzdem wichtig, dass es da ist. Aber das Stück ist dann sozusagen durch ein flächiges Übermalen dieses Untergrundes entstanden. Aber ohne Untergrund wäre es nicht gegangen.
Ich wollte nochmal fragen, also zum Einsatz des Computers. Viele Komponisten komponieren ja heute von Anfang an mit dem Computer. Mhm. Wann setzt bei dir sozusagen der Computer ein? Wir haben ja gesehen, im Prozess gibt es Skizzen. Mhm. Wann ist der Moment, wo der Computer sozusagen zur Hilfe gerufen wird? Und wie ist halt der Einfluss des Computers auf das Komponieren? Das verändert ja...
Gefährlich. Mhm. Also der Einfluss des Computers ist relativ gefährlich beim Einsatz von Notenschreibprogrammen, meine ich jetzt. Also nicht Computermusik. Ja? Weil er manche Dinge, die sozusagen über den Filter des Gehirns gelaufen sind, automatisiert und nicht mehr die Reflexion notwendig ist. Mir hat einmal vor vielen Jahren ein Schriftsteller gesagt, seit er am Computer schreibt, spürt er, dass die Qualität seiner Stücke irgendwie, also dass es notwendig ist, andere Prozesse sozusagen zu machen, sage ich mal so. Die Gefahr ist groß. Ich mache es wieder über die Literatur, weil ich glaube, das ist deutlicher. Wenn er als Schriftsteller eine Novelle oder einen Roman oder was konzipiert, dann war die traditionelle Arbeitstechnik, dass man sich so Handlungsschritte irgendwo in Zettelkästen sortiert hat, das immer wieder durchgeblättert, das nach hinten gereiht, nach vorne ist besser, ich nehme das vor und nehme es zurück. Der Prozess, den gibt es am Computer nicht mehr. Das heißt, das ist alles weg. Ich schreibe dahin und lese dreimal durch und streiche was raus und kann vielleicht umreihen, aber dieses ständig in die Hand nehmen müssen, ist nicht mehr da. Und die gleiche Gefahr gibt es natürlich da. Und ich habe angefangen, den Computer im Prinzip sehr spät einzusetzen. Ich habe ja meine ersten Stücke überhaupt auf Papier geschrieben, weil ich bin ja schon so alt.
Wann haben Sie angefangen?
Ich habe sehr bald angefangen eigentlich mit Computer in den...
Nein, zum Komponieren.
Zum Komponieren nach 7 oder 8 Jahren. Aber das gibt es irgendwo noch, die Stücke. Nicht im Fernseher. Aber mit dem Computer habe ich also an sich relativ bald angefangen, wie der Computer als Schreibwerkzeug sozusagen noch nicht sehr etabliert war. Aber ich habe dann wirklich in der letzten Phase erst den Computer eingesetzt. Und das ändert sich mittlerweile ein bisschen. Aber ich habe natürlich jetzt auch 15 Jahre Erfahrung am Computer zu schreiben oder mit dem Computer zu schreiben. Und ich glaube, dass ich diese Risiken abschätzen kann und gut einteilen. Manchmal geht es mir schon so, dass ich dann Stücke auch am Computer sozusagen entwickle, auch in traditioneller Notation. Aber selten.
Hallo. Wie war das? Diese Frage muss ich machen in dem Unterricht, nicht jetzt. Aber ich werde trotzdem machen. Also ich selber als Komponist habe ein Problem, dass ich bin nicht 100%, also ich bin ja, nein, zufrieden mit meinen Stücken. Mhm. Bei Ihnen ist passiert dasselbe. Ist dasselbe bei Ihnen passiert? Weil ich habe diese Ambition, dass ich weiß, also bei mir selber ich weiß, dass ich das die Stücke besser machen kann. Mhm. Aber manchmal komme ich nach Hause und oh mein Gott, was habe ich getan? Wollte ich mich schießen? No. Ich übertreibe ein bisschen. Aber so in diese, bei Ihnen nicht so dasselbe passieren.
Ganz zufrieden soll man nie sein, oder? Mit seinen Stücken, glaube ich. Aber das ist eine Frage, auch das Da agiert jeder anders, jeder Komponist. Also wenn man ganz zu selbstkritisch ist, wird ein Stück nie fertig, das ist das Problem. Wenn man zu locker ist, dann wird halt vielleicht die Qualität darunter leiden. Also da muss man einen guten Kompromiss finden. Und letztlich entscheidet dann der Terminkalender, weil wenn es dann eigentlich fertig werden muss, dann ist es halt so. Ja? Also dann sitzt man halt bis um 2 in der Früh vielleicht am Computer, aber irgendwann muss es halt dann fertig werden.
Vielleicht gibt es dann eine zweite Fassung irgendwie.
Vielleicht gibt es eine zweite Fassung.
Bitte sehr. Welche Rolle spielt beim Komponieren der Hintergedanke, dass das, was man da schreibt, etwas Neues sein soll? Etwas, was bisher noch nie da gewesen ist, und inwieweit kann man dadurch verkrampfen in seinen Gedanken?
Also ich glaube schon, dass man sehr, sehr verkrampfen kann, weil das ist, ja, also irgendwie sind die Dinge dann erschöpft. Also das geht am ehesten vielleicht bei Bereichen wie Computermusik oder so, aber wenn ich mit traditionellen Instrumenten schreibe oder für traditionelle Instrumente, dann sind halt die Möglichkeiten relativ bald erschöpft. Man findet natürlich immer wieder feine Details, die anders sind und die noch nie in dieser Kombination da waren. Aber diesen Zwang, immer eine völlig neue Perspektive oder Farbe in die Musik bringen zu müssen bei jedem Stück, den tue ich mir persönlich nicht an, zum Beispiel. Die Frage ist, welche Parameter sind jetzt neu? Nicht? Also wenn ich jetzt das Problem verschiebe auf die traditionelle Musik, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, irgendwas, dann war ja auch nicht neu, es hat nicht jeder eine neue Tonart erfunden, sondern die gab es halt und man hat sich eine ausgesucht. Und es hat nicht jeder neue Instrumente erfunden und nicht neue Spieltechniken, sondern man hat im Rahmen, der möglich war, der vorgegeben war, neue Melodien, neue Harmoniefolgen, neue Instrumentationsmethoden erfunden. Aber in dem Bereich ist es leichter, was Neues zu erfinden. Neue Strukturen, aber immer neue Spieltechniken, neue Kompositionstechniken, 12-Tontechnik, 14-Tontechnik, 16-Tontechnik. Weiß nicht, da ist die Grenze eigentlich schnell erreicht. Strukturell.
Bitte sehr, hier ein Mikro.
Weil Sie gerade die 12-Ton-Musik angesprochen haben, entscheiden Sie das, bevor Sie was komponieren, das mache ich jetzt in 12-Ton-Musik oder
wann? Ja, muss ich vorher entscheiden, weil 12-Ton-Technik heißt, so ein massiver Eingriff in ein Konstruktionsprinzip, dass ich nicht im Laufe eines Stückes sagen kann, und jetzt mache ich es 12-tönig, das funktioniert nicht. Also das muss ich vorher entscheiden, aber es ist nicht mehr so, wie es zur Hochblüte der 12-Ton-Technik war, dass man gesagt hat, ganzes Stück nach der gleichen Reihe oder so, sondern kann sein, dass ein bestimmter Teil 12-tönig komponiert ist und ein anderer nicht, oder dass man relativ locker damit umgeht. Aber die Entscheidung muss vorher fallen, ja.
Klar. Danke.
Bitte. Mich würde interessieren, ob Sie bei Musik auch mal abschalten können. Also das heißt, wenn Sie selbst in einer Oper sitzen oder ein Lied von jemand anderem hören, ob Sie sich dann ständig denken, das hätte ich irgendwie ganz anders gemacht oder weiß ich nicht, oder ob Sie einfach auch zuhören können und genießen können.
Warum singt die schon wieder zu tief, zu hoch? Ja.
Nein, nicht wegen der Sängerin, sondern also nicht ihre eigenen Stücke, sondern...
Ja, auch bei anderen, ja.
Wenn jemand anderer komponiert hat, ja, sozusagen, ja. Die Auslegung. So. Ja.
Ist ein bisschen schwer, ja.
Also Sie können nie in eine Oper gehen und abschalten und einfach nur genießen, sondern Sie haben schon ständig irgendwie...
Also genießen kann ich schon, abschalten kann ich nicht.
Okay. Ja, das wäre... Ein schönes Schlusswort, wenn es keine Fragen mehr gibt, oder? Hat noch jemand das Bedürfnis? Nein? Gut, dann genießen wir noch den schönen Abend und herzlichen Dank für Ihr Kommen und für einen wunderbaren Vortrag. Also ich persönlich kann nur sagen, ich werde meine Ohren jetzt anders einstellen bei neuer Musik. Es war sehr interessant. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen und dass Sie alle Fragen so wunderbar beantwortet haben.
Ich danke für die Einladung. Ich habe da hinten auf dem Tischl ein paar Dinge aufgelegt, ein paar weiterführende Links, Internetseiten, zum Beispiel zu diesem Themenbereich, ein Aufsatz von mir zum Thema Assoziationen in der Musik. Wer möchte, soll sich da gerne bedienen. Und ich habe auch auf einem Zettel, wo diese Internetseiten drauf sind, meine E-Mail-Adresse drauf, also ich freue mich auch über Zuschriften oder wenn Sie irgendwo noch tiefer hineingeschmökert haben, jederzeit gerne zu antworten bereit. Danke fürs Kommen.
Ganz herzlich bei den freiwilligen Helfern bedanken. Herzlichen Dank für Ihre perfekte Arbeit immer. Ebenso ein herzliches Dankeschön an die Technik. Danke für Ihr Kommen.